Von Tatjana und von Silke und Gerlinde sind diesem Jesus nicht von Anfang an zugeflogen. Das kam so ein bisschen raus aus dem, was ihr gesagt habt. Das war ja zunächst mal so in der Kindheit ein bisschen zurückhaltend und dann auch im Erwachsenenwerden und so. Eine solche Hymne, wie wir sie gerade gesungen haben, und da kann man hier in den Reihen schon merken, wer überzeugt ist von dem, was da gerade in diesem Lied ausgedrückt wurde und wer vielleicht auch da ein bisschen zurückhaltend ist. Ich freue mich sehr darüber, dass sowohl die einen als auch die anderen anwesend sind an einem solchen Abend. Aber das macht ja schon deutlich, und das, was ihr hier dargestellt habt, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind. Ich würde mal sagen, dass wir hier eine Vertreterin des Agnostizismus stehen hatten, also ein bisschen kompliziertes Wort, aber das sind Leute, die sagen, man weiß es nicht so genau. Gell? Also die Tatjana, die gesagt hat, also vielleicht ist da was. Es ist ja schön, dass du diese Unterscheidung gemacht hast. Aus dem Was wurde dann jemand. Ich weiß, dass da jemand ist. Aber zunächst mal, nichts Genaues weiß man nicht. Ein ganz großer Teil in unserer Gesellschaft würde das so auch unterstreichen. Es mag sein, aber da es keine letzten Beweise für die Existenz Gottes gibt, will ich mich da gar nicht festlegen. Und ich kann auch damit leben, diese Frage offen zu lassen. Dann gibt es die super Frommen, wenn ich das richtig verstanden, kommt Silke aus einer Familie zumindest, die also ist also fromm, evangelikal erzogen worden und so. Und dann eine Vertreterin aus dem katholischen Lager, die Gerlinde. Also schön, wie unterschiedlich ihr seid, und garantiert, wir könnten ja noch viele andere Geschichten anschließen, weil noch viele andere Vertreter von unterschiedlichen Voraussetzungen hier. Interessant fand ich ja, dass Silke in der Mitte die beste Voraussetzungen hatte, Jesus kennenzulernen, dann mit 14 Jahren beschlossen hat, nicht Christ zu sein. Mag ja manchmal auch damit zusammenhängen, dass man enttäuscht worden ist, dass man so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat, und man ist manchmal natürlich enttäuscht von Christen. Aber auch hier müssen wir eine Unterscheidung treffen, denn Christen können enttäuschen, Christus nicht. Wer zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und ihn, diesen König, von dem wir gerade gesungen haben, erlebt in seinem Alltag, der wird vielleicht enttäuscht vom Leben, weil nicht alles so läuft oder ausgeht, wie wir uns das vorstellen, oder auch der Liebe Gottes zutrauen. Aber ich glaube, nicht enttäuscht, wenn wir bei ihm bleiben und seinen Trost und seine besondere Nähe erfahren. Danke, dass ihr das so mitbezeugt, dass dieser Jesus erfahrbar ist. So, jetzt haben wir also hier so ein Feld vor uns. Ich habe mal in Haigersteinbach, das ist eine Gemeinde, wo viele Rumänendeutschen ihr Zuhause haben, da habe ich mal einen Predigtdienst gehabt, und dann hat mich ein alter rumänendeutscher Bruder so vorher mit dem Ellbogen nochmal angestupst, und er sagte mir, schau sie dir an, sie sind wie ein Feld, das du jetzt besäen darfst. Hat das schön gesagt. Ich muss da oft dran denken, wenn ich so kurz vor einer Predigt bin. Muss also daran denken, wenn ich predige. Heute darf ich darüber predigen, an was ich da manchmal denke. Es geht nämlich heute Abend um das Gleichnis vom Sämann. Das haben Sie ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass wir allabendlich einen Bibeltext dem, was wir hier weitergeben, zugrunde legen. Das, was ich hier sage, das ist ja nichts, was meine Meinung jetzt wäre oder was ich mir ausgedacht hätte, sondern ich möchte das schon begründet weitergeben, und ich glaube, dass diese Quelle, aus der wir hier schöpfen und von der wir ausgehen, eine zuverlässige Quelle ist. Da möchte ich heute Abend schon auch noch einiges als Begründung dazu sagen. So, jetzt haben wir das Thema Lernen genannt. Lernen voll auf Empfang. Es geht also darum, etwas über das Lernen zu lernen. Albert Einstein, den wir wahrscheinlich nicht als wenig intellektuell einstufen würden. Er hat gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass man im Leben vorwärts kommt, dass man dranbleibt, dass man sich eben nicht, so wie ihr das aus eurer Kindheit oder Jugend erzählt habt, dass man sich nicht festlegt und sagt, also entweder ich kann mich ja auch festlegen, indem ich sage, ich lege mich nicht fest. Oder indem, dass ich sage, naja, das ist eben alles nur so scheinfromm oder so. Sondern, dass man der Sache auf den Grund geht. Das habt ihr gemacht und ihr seid zu einem Ergebnis gekommen. Die Bibel sagt so, wer sucht, der wird auch finden. Das ist ja eigentlich sehr einfach ausgedrückt. Wer sucht, der wird finden. Das ist eine logische Aussage. Das ist ähnlich wie, dass die Kinder bei der Sesamstraße singen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. So. Also Lernen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Lernen gehört zu jedem gesunden oder zur gesunden Entwicklung eines Menschen ganz maßgeblich dazu. Ist ein lebenslanger Prozess. Das Gehirn lernt immer, ob wir das wollen oder nicht. Es ist so, das Gehirn kann gar nicht anders. Man sagt ja, dass man lernt nie aus, und das ist wahr. Jetzt läuft der Lernprozess nicht immer gleich gut beziehungsweise gleich schnell ab. Es gibt Fähigkeiten, die man spielend erlernt. Das hat auch etwas mit dem Lebensalter zu tun. Kinder lernen vieles spielend und sehr schnell. Meine 4-jährige Tochter, die fragt mich jetzt schon immer, wie heißt das auf Englisch, wie heißt das auf Englisch und das. Sie lernt also jetzt gerade schon, obwohl wir sie jetzt nicht bewusst zweisprachig erziehen, hat also da ein Wissensdurst nach einer Zweitsprache. So. Heute hat sie mich gefragt, Papa, was heißt Baby auf Englisch? Das war jetzt nicht so einfach zu erklären, das ist ja schon Englisch. Wir sagen doch immer, das deutsche Wort heißt Säugling und Englisch heißt es Baby, hat sich so bei uns eingebürgert. Es gibt schon auch Sachen, die hart sind zu lernen. Es gibt Lektionen, die wir lernen durch schwierige Erfahrungen, die wir gemacht haben. Was neben dem Alter noch als Faktor wichtig ist oder verantwortlich für unser Lernen, sind Emotionen. Weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber es ist keine 10 Tage her, da hat die Gebrüder Grimm-Schule in Hamm, das ist eine Brennpunktschule, den Deutschen Schulpreis bekommen. Ist auch abends in der Tagesschau gekommen und so. Und ich war ganz erstaunt, dann einen Schulrektor da vor dem Mikro zu sehen, den ich kenne. Frank Wagner heißt der. Seine Schwester und auch der Vater von Frank gehen bei uns in Dillenburg-Manderbach in die Gemeinde. Und er sagte dann, als er gefragt wurde, wie bekommt ihr das hin, dass eure Kinder so gerne lernen, dass er sagt, wir haben einfach den Schalter umgelegt und schauen nicht mehr auf das, was schlecht läuft, sondern auf das Positive. Und dann haben die ein Schulmotto da in Hamm, in dieser Gebrüder Grimm-Schule, das lautet Lachen, Leisten, Lesen. Also es hat etwas mit unseren Emotionen zu tun, inwieweit ich jetzt positiv, manchmal schon auch negative Emotionen empfinde und dann eine schwierige Sache lerne. Oder, naja, Lehrer wissen eben, dass Lernen bei guter Laune am besten funktioniert. Und Hänschen lernt schneller als Hans. Das ist uns auch bekannt. Andererseits haben Ältere gegenüber den Jungen einen nicht unerheblichen Vorteil. Ältere Menschen lernen zwar langsamer als Junge, aber sie haben ja auch schon einiges gelernt, auf das sie aufbauen können. Also dieses Wissen, was dazukommt, irgendwie einsetzen können und Wissen zu integrieren. Das ist durchaus ein nicht zu verachtender Vorteil. Der Lernende ist ja nie ein unbeschriebenes Blatt. Der Lernprozess beginnt nicht immer bei Null. Also ich möchte den Alten raten, dass ihr das mit einbaut in die Erfahrung gemacht habt, was ihr hier jetzt auch an Neuem erfahrt, und den Jungen natürlich, dass ihr aufnehmt, so viel ihr könnt, gerade wenn es eine so wertvolle und bewährte Quelle ist, aus der wir lernen wollen, dem Wort Gottes, der Bibel. Wir lernen mit allen Sinnen. Wir lernen zum einen auditiv, das heißt, wir lernen, indem dass wir zuhören. Das ist das eine, was auch von hier ausgeht. Das nächste wäre, dass wir visuell lernen durch Sehen. Also wenn ich so eine Präsentation etwa einsetze, manche Prediger sind ganz groß darin, mit Gegenständen zu arbeiten. So etwas prägt sich zusätzlich noch sehr gut ein. Wir lernen auch kommunikativ, das heißt durch Gespräche. Wenn ich also selber beteiligt bin, Rückfragen stellen kann oder wenn ich irgendwie das Ganze erörtern kann im Gespräch mit einem, der ein wenig mehr Erfahrung hat, dann bringt das wahrscheinlich beide Seiten sehr viel weiter. Und wir lernen schließlich viertens auch motorisch lernen durch Bewegung. Jetzt reden wir dieser Tage viel von Jesus und ich glaube, dass Jesus ein hervorragender Lehrer ist. Wenn Jesus predigt und wir das so in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sie berichten ja von dem, was Jesus gesagt und was er getan hat. Wenn wir also diese Redeeinheiten ein wenig untersuchen, dann stellen wir fest, dass es sich häufig um die auditive Methode handelt, mit der er vorgeht. Er redet zu Leuten und die Leute sind gebannt und sie hören ihm zu. Wenn er Gleichnisse verwendet, so wie wir das dieser Tage so ein wenig nachverfolgen wollen, dann bedient er sich der visuellen Methode. Und wenn er anschließend Fragen seiner Jünger zulässt, dann ist das die kommunikative Methode. Und wenn er auffordert, das Gehörte auch in die Tat umzusetzen, und das ist ein Anspruch, den die Bibel hat, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter des Wortes zu sein, das, was man gelernt hat, dann auch zu tun. Sonst haben wir nämlich diese unglaubwürdigen Christen, die immer nur konsumieren und geistlich aufblähen, aber das nicht abarbeiten, also umsetzen, diese Energie und den Glauben leben. Dann haben wir es hier also, wenn das in die Tat umgesetzt wird, mit der motorischen Methode zu tun. Also nochmal, Jesus war wirklich ein hervorragender Lehrer, der all diese Methoden eingesetzt hat. Von ihm kann man lernen. So, jetzt weiß Jesus auch, dass man sehr schnell einmal Erworbenes wieder vergessen kann. Ich finde das persönlich so deprimierend. Ich habe mal das Graecum gemacht, altgriechisch gelernt und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man das Neue Testament studiert. Aber wie viele von den Vokabeln, die ich mir mal eingehämmert habe für meine Tests und dann hinterher die Prüfung, die Abschlussprüfung, was habe ich alles vergessen? Wie viel Zeit hat man investiert ins Lernen? Und das wird Ihnen wahrscheinlich auf anderen Gebieten ähnlich gehen. Und so vieles ist davon einfach wieder verloren gegangen, weil man es nicht anwendet oder so. Jetzt will Jesus mit dem Gleichnis vom Sämann, alter Text, aber ein so wahrer und bewährter Text, er will den Stoff, den er hier vermitteln will, in die Situation bzw. die Umwelt seiner Zuhörer hineinbringen und greift, wie er das oft bei Gleichnissen gemacht hat, das auf, was die Leute gut kannten. Wir wollen jetzt mal den Text, über den wir reden wollen, miteinander lesen. Lukas Kapitel 8 von Vers 4 an. Da heißt es, eine große Menschenmenge sammelte sich um Jesus. Da merken wir wieder, es gab ja keine Schulpflicht damals. Die mussten ja nicht um Jesus versammelt sein und mussten nicht ihre freie Zeit investieren, um ihn zu. Das haben die alles gemacht, weil sie überzeugt waren, hier gibt es etwas zu hören, das mir persönlich großen Nutzen bringt, was dieses große Thema Reich Gottes zum Inhalt hat. Also sie strömten aus allen Orten zusammen und da erzählte er ihnen, wo schon mal so viele da waren, ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, sagt er, um Samen zu sehen. Und als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber dann, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Wieder andere Körner fielen mitten in Dorngestrüpp, das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Darauf rief Jesus, wer Ohren hat zu hören, der soll gut zuhören. Diesmal predigt Jesus nicht auf einem Berg, wie er das etwa bei der Bergpredigt gemacht hat, aber er steht trotzdem oben, nämlich auf dem Höhepunkt seiner Mission. Die Menschen strömen scharenweise herzu. Ein bisschen erleben wir das ja hier auch bei Zelt auf dem Feld. Also da kommen an einem Sonntagabend weiß nicht, ein paar hundert Leute aufs Feld. Das ist ja nicht normal. Wie schön, wenn Leute mit Erwartung kommen, die also auch sie investieren ja ihre Freizeit hier, weil ja etwas zu, vielleicht sind sie gekommen aus Höflichkeit, da hat der Nachbar ja ständig Druck gemacht, kommst du doch ein, sagst du, machst es am Anfang, hast es hin. Schon des Öfteren gehört, dass Leute das hinter sich bringen, und dann hat es aber doch irgendwie gefunkt und dann kamen sie wieder und wieder und wieder. Und wenn das Wort Gottes dann auf guten Boden fällt und dann etwas in Bewegung kommt, aufkeimt und so, dann ist oft der Punkt erreicht, wo man gar nicht anders kann, als sich geradezu wieder hinziehen zu lassen und mehr zu erfahren von dem, was von großer Bedeutung ist. Also die Leute hier, die legen Tagereisen zurück, die nehmen Hunger und Durst in Kauf, die lassen ihr Geschäft Geschäft sein. Und das nicht alles, weil man was gewinnen kann oder sie reich werden können, sondern weil hier ein Mann über das Reich Gottes redet und sie dafür gewinnen will. Er will einladend gewinnen, für etwas Gutes werben. Und zwar für die Gemeinschaft mit dem großen Gott selber. Und das ist das Beste, was man einem Menschen wünschen kann, mit Gott versöhnt zu leben. Jetzt hätte man ja erwarten können, wenn solche Massen zusammenkommen, dass sich die Begeisterung der Leute auf den Redner überträgt. Man fühlt sich ja ein bisschen geschmeichelt, wenn viele kommen, dann das muss also, kommt offensichtlich gut an, was ich sage und so. Wenn Jesus jetzt ein Mensch gewesen wäre wie andere, da kommen also Tausende, hier sind es ja noch keine Tausende, deswegen bilde ich mir auch nicht allzu viele ein, aber wenn das heißt manchmal in den Texten, dass es Tausende waren, einmal heißt es, dass sie sich einander auf die Füße getreten haben, nur um in der Nähe von Jesus zu sein. Wenn er jetzt also ein Mensch wie andere gewesen wäre, da hätte er wahrscheinlich so aus seiner verspiegelten VIP-Lounge heraus zu seinen Jüngern gesagt, auf die Menschenmenge zeigen, jetzt guckt euch an, wir erleben hier gerade einen großen Durchbruch, seht euch mal diese Begeisterung der Leute an. Aber so reagiert Jesus nicht. Mein Eindruck ist, dass auf diesem Text, das, was Jesus hier sagt, so eine gewisse Beklommenheit oder so eine gewisse Schwere liegt. Jesus redet hier von dornigen Würgegriffen und von räuberischen Vögeln und von Herzen, die nichts an sich heranlassen. Nicht eben Herzen, die ihm zufliegen, sondern Herzen, die irgendwie so verschlossen sind und wo irgendwie kein Ansatzpunkt zu finden ist, dass hier etwas aufgebrochen wird, etwas neu werden kann, Leben aufkeimen kann. Wissen Sie, was ich im Gespräch mit so manchen Zeitgenossen über Gott festgestellt habe? Meine Gesprächspartner haben über ihren Unglauben meistens weniger nachgedacht, als ich über meinen Glauben. Und das erfüllt mich alles andere als mit Stolz, das bedrückt mich viel mehr. Natürlich gibt es auch Leute, die gründlich über ihren Unglauben nachdenken und da auch argumentieren, aber das ist relativ selten. Auch das, was ich von so manchen nichtchristlichen Autoren gelesen habe über Christus, das beeindruckt mich oft sehr wenig, weil das ganz häufig irgendwie zu kurz geschossen ist oder die Sache gar nicht trifft oder einfach von einer negativen Prägung her motiviert ist. Das ist dann irgendwie nur so ein Zerrbild des Ganzen, das jemand mit sich herumträgt und so. Sehen Sie, das, was in diesem Buch steht, und wenn man sich mal Zeit nimmt, sich mit den Gedanken Gottes auseinanderzunehmen, und das, was Ihnen vielleicht bisher als so ein leeres, frommes Geschwätz, eben so alte, verstaubte Texte vorgekommen ist, das ist gefüllt mit der Gegenwart dessen, den wir hier gerade als den König und den Herrn aller Herren besungen haben, ist gefüllt mit der Gegenwart dessen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. So sagt uns der Kolosserbrief in Kapitel 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze, das ist also etwas überaus Wertvolles. Meine Tochter sucht im Garten manchmal nach Schätzen, wenn sie so eine Schippe hat und so.
Außer so ein paar alten Knöpfen und so ist da noch nicht viel. Aber einen Schatz, das ist doch attraktiv. Da ist etwas Wertvolles zu erwarten. In Jesus sind alle Schätze und zwar nicht aus Gold oder so. Das gibt's da aus und dann ist es ja doch wieder weg. Das ist ja alles vergänglich. Schätze der Weisheit. Gibt es einen Wert, der erstrebenswerter ist, als weise zu sein, Lebenserfahrung dann auch einsetzen und auch weitergeben zu können? Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wir brauchen Erkenntnis. Es geht nicht nur beim Lernen von dem, was wir heute Abend hier besprechen, um die Zunahme von Wissen, dass wir wissen, wie viele biblische Bücher es gibt und wer die geschrieben hat, in welchem Zeitraum und so weiter. Und da kann natürlich auch nur rein vom Verstand her dieses Buch untersuchen und viel Wissen erwerben, wenn man Theologie studiert und so. Sondern es geht um Erkenntnis und das geht sehr viel tiefer. Erkenntnis von wesentlichen Zusammenhänge, die eben das Verhältnis von Gott und Mensch meinen. Die Bibel hat zwei große Themen. Das eine Thema ist, wer bin ich? Und das zweite Thema ist, wer ist Gott? Es gibt ein Kapitel im zweiten Buch Mose, das genau diese beiden Fragen aufwirft. Da wird Mose nämlich berufen zu einem großen Auftrag, den Gott ihm gibt. Und dann sagt er, wer bin ich eigentlich, ja, dass ich zum Pharao gehe und sage, lass mein Volk ziehen. Wer bin ich? Das ist die eine große Frage. Und als Gott ihn dann so weit hat und ihm dieses ganze Unternehmen ein wenig vorgestellt hat, dann fragt Mose auf einmal, wenn ich jetzt wirklich zu denen gehen sollte, was soll ich denn sagen, wer mich da gesandt hat? Wer bist du? Und dann stellt sich Gott ihm vor und sagt, ich bin der Ich bin. Jahwe ist mein Name. Der Seiende, der Existierende. Ich bin immer gewesen und ich werde immer sein. Der Ewige, ich bin Gott. Das sind die beiden Fragen. Wer bin ich? Manchmal vielleicht auch aus dieser Depression herausgestellt, wie Mose, wer bin ich schon? Ich bin doch so klein wie so ein Mückenfurz oder so. Manchmal fühlt man sich ja so unbedeutend und klein. Wer bin ich überhaupt? Und da habe ich heute Nachmittag in Neustadt ein bisschen drüber reden können, dass Gott uns Würde, das war unser Thema heute Nachmittag, Würde verleihen möchte als Geschöpfe Gottes. Und dann die große Frage, wer ist er, wer ist Gott? Das nenne ich Erkenntnis. Wenn wir seine Stimme, die Stimme Gottes nicht hören, dann heißt das nicht, dass da keine Stimme ist. Allenfalls, dass wir uns in einer sehr lauten Welt meilenweit von seinen Flüstern entfernt haben, weil Gott nicht aufdringlich ist, weil Gott uns nicht ständig anschreit, sondern, das hat er einem der Propheten einmal so mitgeteilt, es ist ein Säuseln, ein leises Flüstern, in dem Gott in erster Linie zu uns redet. Und da brauchen wir aufmerksame Ohren. Da ist ganz einfach ein wenig Stille gefragt, dass wir, ohne dass wir abgelenkt wären, hinhören, weil es um etwas Bedeutendes geht. Und bedeutende Sachen, die brüllt man nicht heraus, sondern es ist ein bisschen geheimnisvoll, wenn geflüstert wird. Es sind tatsächlich Geheimnisse der Erkenntnisse, die Gott uns mitteilen möchte. Und vielleicht geht es einfach viel zu laut zu in unserem Leben, dass wir es nicht hören. Tausend aufdringliche Stimmen umgeben uns täglich wie bei einem Unwetter und dann grollt es überall und wir hören eben dieses leise Wehen des Heiligen Geistes nicht. Die modernen Medien projizieren uns Milliarden von Bildern ins Haus und ins Hirn. Wer kann da noch klar sehen? Unzählige Informationen wollen verarbeitet werden. Wer kann da noch recht unterscheiden? Der Alltag hält uns auf Trab, raubt uns jede Stille. Und das passiert Tag für Tag. Auch den Ruhetag, den hat man, also ich habe so einige Leute auf der Fahrt jetzt über den Westerwald arbeiten sehen, die einen haben Heu gemacht, der andere Straße gefegt und so weiter. Wir schaffen das ja auch, was Gott mal eingerichtet hat, als einen Tag des Herrn, aber alles, kannst du alles nicht mehr so ernst nehmen. So. Und so sind wir drin in diesem Betrieb, das musst du noch erledigen und das. Und wenn ich das heute mache, brauche ich es morgen nicht mehr. Meine Oma hat immer gesagt, was der Sonntag erwirbt, der Montag verdirbt. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich auch schon gemacht habe. Habe ich mal am nächsten Morgen das, was ich gestrichen habe, blätterte da alles plötzlich ab und so. Da musste ich an die Oma denken. Und das ist so wahr, gell? Wir brauchen diese Zeiträume der besonderen Besinnung, aber Die Jahrzehnte zerrinnen irgendwie wie Sand zwischen den Fingern. Und eines Tages stehen wir dann am Ende unseres Lebens wie so ein Fisch ans tödliche Ufer gespült da. Und du hast dann, wenn es vorbei ist, nie wirklich die Wahrheit erfahren oder davon, dass es überhaupt eine wesentliche Wahrheit über unser Leben, über unser Verhältnis zu Gott gibt. Das ist das, was uns dieser Text, den wir hier vor uns haben, sagen will. Und darum ist Jesus so traurig. Die Menge feiert, begeistert schwärmen sie von ihrem Superstar, der solche Massen bewegen kann. Jesus selbst dagegen macht sich Sorgen darüber, dass die Leute zwar hören, aber nicht verstehen. Das Gleichnis ist eingerahmt von zwei Bemerkungen. Erst in Vers 1 Jesus predigt und dann in Vers 8 diese Aussage, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also Jesus predigt und die Leute sollen bitte zuhören. Und dazwischen dann dieses Gleichnis. Wenn im Orient jemand einem anderen etwas mitteilen wollte, dann musste das durch den Schleier oder Turban verdeckte Ohr geöffnet werden. Ja? Das heißt, das Tuch sollte zurückgeschlagen werden und damit hat man dann seine Höhe oder seine Empfangsbereitschaft signalisiert. Also wer noch eine Mütze oder ein Tuch, also nehmt mal das alles ab, es geht jetzt los. Ja? Ein Sämann geht an einem Märztag ins Feld, um zu sehen, ob er etwas säen sollte. Die Lerchen trällern im Frühlingswild, Wind. Erste Gänseblümchen halten den Kopf in die Sonne. Na, denkt er sich, beste Bedingungen. Und so sät er und sät. Wobei ihm scheinbar gar nicht auffällt, dass etwas Samen auf den Weg fällt. Anderes zwischen die Steine, wo kein Krümel Humus ist, und anderes unter die Dornen fällt. Fällt Ihnen auf, wie großzügig der Sämann geradezu verschwenderisch vorgeht? Ist ja irgendwie nicht sehr wirtschaftlich, wie der hier arbeitet. Also man muss ja ein bisschen mit diesem Saatgut muss man sorgsam umgehen. Aber da gibt es offensichtlich keine Kosten-Nutzen-Rechnung und der sagt nicht, das lohnt sich nicht oder so. Da wird mit vollen Händen ausgestreut und das sogar an den Wegrand und sogar zwischen die Felsen, wo auch Dornen und Unkraut wuchern. Gott behandelt Menschen großzügig und gerecht. Und ganz egal, ob du alt oder jung bist, ob du Mann oder Frau bist oder ob du Agnostiker bist oder katholisch oder super fromm, ganz egal, welche Voraussetzungen du mitgebracht hast, um jetzt bei so einem Abend dabei zu sein und zuzuhören, Gott behandelt Menschen gerecht und sehr großzügig. Der Sämann ist immer derselbe, die Saat ist auch immer dieselbe. Der Unterschied liegt beim Empfänger, in der unterschiedlichen Beschaffenheit des Bodens. Bevor ich so eine Predigt halte wie hier heute Abend, kommen oft liebe Glaubensgeschwister nochmal bei mir vorbei und streicheln mir die Schultern und sagen, Gottes Segen für deinen Dienst heute Abend. Und ich freue mich darüber, weil ich weiß, dass viele auch dafür beten. Aber manchmal sage ich, weißt du, in der Bibel steht nirgendwo, predige gut. Was immer wieder in der Bibel steht, ist, höre gut. Also in den 5 Büchern Mose schon, höre Israel. Oder eine andere Aussage, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Und andere stellen mir immer wieder, kommt es auf das Hören an. Und dann wünsche ich manchmal dem, der mir das gerade so mitgegeben hat, zurück, ich wünsche dir auch viel Segen beim Zuhören. Das ist ja auch eine große Verantwortung. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, hier vorne zu stehen und ich möchte möglichst sauber versuchen, wie ich solche Texte verstehe, das auch auszulegen. Aber die zuhören, sind in einer mindestens so großen Verantwortung, weil es eben um das Umsetzen geht und nicht nur das akustische Wahrnehmen, er war heute Abend vielleicht ein bisschen laut oder so oder andere Umstände, Äußeres, sondern es geht ja um den Inhalt dessen, was wir hier besprechen und das Ganze dann auch mit Leben zu füllen. Und hier geht es eben um die Beschaffenheit des Bodens. Der kommunikative Teil dieser Unterrichtseinheit beginnt jetzt hier in Vers 9. Da heißt es nämlich dann, die Jünger fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Das ist der große Vorteil bei diesem Gleichnis vom Sämann, was mir die Sache als Prediger nämlich etwas leicht macht. Jesus legt daraufhin das Gleichnis selber aus. Also wenn Sie das mal in der Bibel nochmal nachlesen wollen, ab Vers 11, da erklärt Jesus, dass mit dem Samen das Wort Gottes gemeint ist. Das, ich glaube, soweit waren wir auch schon, das haben wir verstanden. Dass die Vögel der Teufel oder die Vögel den Teufel darstellen, die das wegnehmen wollen. Und dann gibt es eben verschiedene Zuhörergruppen, die auf dem Weg, das sind insgesamt die Zuhörer, die auf dem Felsen, die geben ganz schnell auf. Die nehmen auf und bei der ersten Versuchung geben sie wieder auf. Ja. Die unter den Dornen, sie hören. Sie werden aber dann durch Sorge, Reichtum oder Vergnügen erstickt. Und dann schließlich die in der guten Erde, die bewahren das Wort und bringen Frucht. So, das ist ein weites Feld. Aber das bietet sich ja an, in weite Feld dann heute Abend darüber zu reden. Wir fangen mal an mit der ersten Zuhörergruppe. Da heißt es, als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Wege sind festgetreten, manchmal sogar asphaltiert. Und es gibt auch asphaltierte Herzen. Das können Menschen sein, die festgelegt sind. So wie die Juden damals übrigens, die hatten ihren Glauben und es gab kaum eine Chance, die von irgendetwas anderem zu überzeugen. Und viele wachsen mit einer Glaubensüberzeugung auf und das will ich mal schon auch sagen, das gilt natürlich auch für uns als Christen, die wir irgendwie christlich geprägt sind. Viele sind festgelegt und dann kommt etwas Neues, da wird die Botschaft sozusagen zu einem Ohr reingegeben und findet nichts als feste Standpunkte vor und fliegt über die Bande zum anderen Ohr wieder heraus. Also es gibt Leute, die sind ganz schwer von etwas Neuem zu überzeugen. Manche sind vielleicht bei neuen Erkenntnissen verunsichert. Jedes Wagnis, das neue Gedanken mit sich bringt, das wird von vornherein abgelehnt. So traditionell, die haben immer so gelebt und immer so geglaubt und so und lassen sich davon nicht abbringen. Jetzt leben wir in einem säkularisierten Europa, wo viele den Standpunkt vertreten, es gibt keinen Gott. Also viele sind ja schon darüber hinaus, vielleicht gibt es etwas, also Agnostiker, haben wir immer, glaube ich, noch im überwiegenden Teil. Aber der Anteil der Atheisten, Agnostiker heißt, ich weiß es nicht, übersetzt aus dem Griechischen, aber Atheist, das heißt kein Gott. Die legen sich tatsächlich fest, es gibt keinen Gott. Habe mich, glaube ich, 2 Jahre ist es her, mit einem durchaus streitbaren Atheisten getroffen. Das ist vielleicht der prominenteste Atheist in Deutschland, Philipp Möller. Sein letztes Buch hatte den Titel Gottlos glücklich. In vielen Talkshows ist er aufgetreten, bei Anne Will und hier Riverboat und vieles andere mehr. Und überall seine feste Überzeugung, es gibt keinen Gott, dann versucht zu begründen. Ich bin eingeladen worden von der Zeitschrift IDEA, ein Streitgespräch mit diesem Philipp Möller zu führen. Ja, da war, also das hat in Berlin stattgefunden. Ich habe dann da ein Hotelzimmer bekommen. So ganz wohl war mir nicht, so kurz vorm Einschlafen dachte ich, kenne ihn jetzt so aus dem Fernsehen, ist der immer so aggressiv, wie er da manchmal auftritt und so. War alles sehr höflich, also zumindest war genau 60 Minuten Streitgespräch. Vorher sehr nett, dann haben wir gestritten und dann wieder sehr nett. Er hat mich hinterher sogar zum Bahnhof gebracht und so. Und mein Eindruck war, dass das Gespräch, das sollen aber andere beurteilen, unentschieden ausgegangen ist. Der hat seine Argumente vorgebracht, ich habe meine Argumente für die Existenz Gottes, also apologetische Argumente einfach von der Vernunft her für die Existenz Gottes vorgebracht. Aber wenn das Beste, was der deutsche Atheismus zu bieten hat, gegen einen zweitklassigen Apologeten unentschieden spielt, dann ist das durchaus schon ein Argument für die biblische Wahrheit. Das ist mir zumindest hinterher dabei deutlich geworden. Jedenfalls ist Philipp Möller, so sehr ich ihn als Menschen schätzen gelernt habe, wir haben dann auch unsere Bücher dann mal ausgetauscht, ich hoffe, dass er meine auch gelesen hat. Wenn du lange genug auf deinen Überzeugungen herumtrampelst, so wie er das macht und immer wieder dagegen spricht, dann kann der Same des Wortes irgendwann nicht mehr eindringen. Und das ist fatal. Jetzt richtet sich das Gleichnis vorwiegend an Jünger. Mit denen beginnt das Kapitel. Jünger sind Hörende, sind Lernende. Ihnen legt Jesus das Gleichnis auch aus. Auf unser aller Weg, ob wir gläubig sind oder fragend und suchend sind, auf unser aller Weg herrscht ständig Verkehr. Da rennen Menschen hin und her, sind ständig in Fahrt. Ihr Lebenstempo gleicht einem Raser auf der Autobahn, haben oft keine Ruhe und unser Herz wird zwangsläufig härter und vieles, was so über unsere Seele läuft, was wir gar nicht alles verarbeiten können, tritt einfach so manches fest. Und dann sind wir manchmal wirklich hart. Unsere Zeit und Gesellschaft kann hart machen. Und deswegen möchte ich herzlich einladen, gerade euch auch, die ihr euch Christen nennt, täglich mindestens eine Viertelstunde Acker zu sein. Dich von Gott sozusagen pflügen zu lassen und einfach mal abzuwarten, was er in deine Furchen legt, was da aufgehen soll, was er mit dir vorhat. Wer das nicht zulässt, wer nicht empfänglich ist für die Kraft, für das Leben, das alleine von Gott kommt, der muss befürchten, dass sein Leben fruchtleer bleibt. Dann leben wir für uns oder vielleicht die uns Nächsten oder so, aber nicht für das große Ganze. Gott will uns aber den Blick öffnen in diesem Buch für das Eigentliche, worauf es im Leben ankommt. Wenn am Ende der Bauer kommt und das Korn in seine Scheune einsammeln will, dann soll er bei dir und mir doch mehr vorfinden als irgendwelche Unkrautbüschel, die aus so ein paar Pflasterritzen wuchern. Was möchtest du, was am Ende von dir bleibt? Welche Frucht, welches Bestehende soll denn am Ende unterm Strich übrig bleiben? Ich wünschte, etwas Bedeutendes eben für das Reich Gottes machen zu können. Etwas, das Ewigkeitswert hat. Und das verspricht uns die Bibel, uns, die wir Jünger von Jesus sind. Also das Wort Gottes erhebt einen gewissen Anspruch. Es will eine zumindest bescheidene Wegstrecke deines Tages begleiten und auch dein einziger Begleiter sein. Lies also nicht in der Bibel, während du die Türklinke schon in der Hand hast, sondern sieh zu, dass der Drehzahlmesser mal runterfährt und du wirklich zur Stille kommst, leise wirst und dieses Flüstern Gottes hört. Man hat früher von Wortbetrachtung gesprochen, es sei eines von vielen Wörtern, die irgendwie verloren zu gehen scheinen. Da nimmt man sich bei einer Wortbetrachtung Zeit, über etwas nachzudenken. Die Psalmen beginnen mit dem schönen Satz: Glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das hebräische Wort, das in diesem Psalm mit Nachsinnen übersetzt wird, ist ins Lateinische mit Meditieren, Meditatio übersetzt worden. Das bedeutet etwas zu reflektieren, also es irgendwie immer wieder im Verstand zu bewegen. Deswegen möchte ich dir raten, auch gewisse Bibelabschnitte zu lesen und wieder und wieder und wieder zu lesen und sie fast schon auswendig zu lernen. Als Prediger mache ich das manchmal, wenn ich weiß, nächsten Sonntag habe ich über diesen Text zu reden, dann lese ich den montags und dann lese ich ihn dienstags und dann lese ich ihn mittwochs, vielleicht manchmal mehrmals täglich. Und so ab Donnerstag kann ich den halbwegs, zumindest so in den groben Zügen, kann ich den auswendig. Und dann erst kannst du darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Wie soll man das denn sonst machen? Und dann machst du irgendwelche stupiden Arbeiten, die Straße fegen oder Fahrrad fahren oder stehst du in der Dusche und dann kommt dir plötzlich dieser Text in den Sinn und das ist so schön, ja, darüber nachzudenken und wie oft geht einem dann Kronleuchter auf und auf einmal versteht man erst, was damit gemeint ist. Also das, ich glaube, dass jeder von uns weiß, wie man nachsinnt oder wie man meditiert in diesem Sinne. Wenn du weißt, wie man sich sorgt, dann weißt du auch, wie man meditiert. Sorgen heißt nämlich meditieren über das Negative, Wiederholen des Problems statt des Wortes Gottes. Die meisten Menschen sind hochentwickelt in der Kunst des Reflektierens. Sie praktizieren die Prinzipien jeden Tag, aber sie konzentrieren sich oft auf die falschen Dinge. Wenn du als Christ über das Wort Gottes genauso nachsinnen würdest wie über deine Probleme, dann würden deinem Glauben Flügel wachsen. Und das rate ich jedem, ob du schon alteingesessener Kirchgänger oder ob du Neuling bist. Beschäftige dich mit dem, was Gott uns zu sagen hat und komm auch die nächsten Tage wieder. Bleib dran und lass dich von diesen wichtigen Texten inspirieren und mobilisieren. Sprich's aus, was du hörst. Lerne es, wiederhole es. Achte auf deine Gedanken. Achte auf die Vögel, ja, die während der Same der Bibel gestreut wird, startklar auf den Hochspannungsleitungen sitzen, auch hier rund um das Zelt herum in den Bäumen, die warten ja nur drauf, bis dass du rauskommst und alles wieder aufgefressen wird. Dann heißt es, andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, vertrockneten dann, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Und Jesus erklärt in Vers 13, die auf dem Felsen, die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, diese haben aber keine Wurzel für eine Zeit lang, glauben sie, aber in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Man könnte sagen, das ist schon ein bisschen besser. Diese Art von Zuhörern ist erstmal begeistert. Über dem Felsen liegt immerhin so eine dünne Erdschicht, in der das Wort dann keimen kann. Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind, dass das Ganze ihnen unter die Haut geht, vielleicht sogar bis an die Nieren. Nur zu ihren Herzen dringt es nicht wirklich durch. Nach ein paar Tagen ist dann alles vorbei. Wie kommt das? Nun, ich glaube, es ist schon ein bisschen verdächtig, wenn einer begeistert von einer Predigt redet. Das haben wir gerne, Siegfried, als Prediger, dass einer dann sich begeistert. Aber manchmal ist es ein bisschen verdächtig. Begeisterung ist manchmal nur so ein Strohfeuer. Ja? Das ist eine kurze Begeisterung, aber so Stroh ist halt auch schnell ausgebrannt und dann bleibt nichts übrig. Ich denke da so an einen gut aussehenden Dauerkunden im Fitness und Beauty, da in solchen Oasen, der kam also eine ganze Zeit mit seiner hübschen Freundin zu unseren Sonntagabendtreffs in Dillenburg. Also einige von den jungen Leuten kennen die Sattabende in Dillenburg. Da kam er also ganz regelmäßig und jedes Mal hat er sich begeistert zu meinen Predigten geäußert. Da freust du dich und so. Jetzt war er bereits geschieden, lebte mit diesem Mädchen zusammen. Jetzt wollten die beiden heiraten und ich sollte die Traupredigt halten. Ich habe mich dann mit den beiden ausführlich unterhalten über die Prinzipien, wie ich sie von der Bibel her sehe, was Zweierschaft, Partnerschaft und Ehe betrifft. Seine Freundin konnte das gar nicht teilen und je mehr ich mit ihm redete, wurde mir klar, er auch nicht. Dann hat ein anderer Pastor die beiden getraut und inzwischen habe ich erfahren, dass die beiden nach nicht mal 3 Ehejahren wiederum geschieden sind. Das ist ein Beispiel dafür, dass Begeisterung alleine nicht ausreicht. Das ist nicht alles. Nur mal so kurz hinzuhören, mitzumachen, der hat auch hinterher immer geholfen aufzuräumen, wollte das irgendwie ein bisschen unterstützen, aber das ist nicht alles. Dann sagt Jesus, wieder andere Körner fielen mitten in Dornengestrüpp, das wuchs auf und erstickte das Korn. Und Jesus sagt dazu, dass unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hineingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden, nichts zur Reife bringen. Das ist ja selbsterklärend, was der Text hier sagt. Dornenmenschen sind Leute, auf deren Boden noch was anderes aufwächst, mit Gott konkurriert. Wenn denen aufgeht, was in der Welt zugeht, machen sie sich Sorgen. Wenn denen aufgeht, was auf ihrem Konto eingeht, dann verfallen sie dem Reichtum. Wenn denen aufgeht, was auf den Feten so abgeht, dann mutieren sie zum Partylöwen oder werden solchen zum Fraß vorgeworfen. Reichtum, Sorgen und Vergnügungen des Lebens, sagt Jesus, lassen das Gute nicht zur Reife kommen. Die größten Hindernisse des Glaubens sind selten intellektuelle Zweifel. Die größten Hindernisse sind Sorgen, sind Reichtum und sind Vergnügungen. Und wenn du sagst, alles kann Gott von mir haben, nur mein Grübel nicht, oder wenn du sagst, alles kann Gott haben, nur meine Kohle nicht, oder alles kann Gott haben, nur mein Spaß nicht, dann wundern Sie sich nicht darüber, wenn Sie die Dornen auf Ihrem Acker ersticken. Denn gerade das will Gott, dass wir es loswerden, damit wir frei werden für seine Sache. Das in der guten Erde aber sind die, welche einem redlichen und guten Herzen, in einem solchen Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. So legt Jesus diesen achten Vers aus. Meine Schwägerin hat mir mal erzählt, dass der noch kleine Daniel sich an irgendetwas erinnert hatte, was schon wochenlang zurück lag. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wie alt er war, also 5 oder so. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Mensch Daniel, das hast du dir aber gut behalten. Gell Mama, sagte Daniel, ich bin ein guter Behälter. Bist du ein guter Behälter? Sind Sie, die Sie heute Abend hergekommen sind, sind Sie gute Behälter? Hören ist leicht. Die Kunst besteht darin, es zu behalten und es umzusetzen und mit dem Inhalt zu rechnen. Petrus in seinem ersten Brief sagt, ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Mit all ihrer Herrlichkeit ergeht es ihnen wie den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Und eben dieses Wort ist euch als die gute Nachricht, das Evangelium, verkündigt worden. Du wirst mit Gott nie klarkommen, du wirst mit Gott nie Frieden haben, wenn du immer nur hörst und immer wieder nur hörst. Helmut Thielicke, ein Theologe, den ich sehr achte, seine Bücher mag ich sehr, er hat mal gesagt, Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Das ist ja das, wenn ich nochmal gerade diesen Vers zeigen darf, wie das von Petrus eingeleitet wird. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt. Mose sollte Gott gehorsam sein, weil Gott ihn gebrauchen wollte. Und Gott muss man gehorchen, wenn man ihn verstehen will. Erst dann, wenn du anfängst, das Wort Gottes tatsächlich umzusetzen, dann wirst du überhaupt den Hintergrund richtig erfassen können. Und wenn Jesus auffordert, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dann ist das ein Imperativ und du kannst selbstverständlich nur sehen, was Gott dir zeigen will, wenn du tatsächlich umkehrst. Das heißt, deine Blickrichtung änderst. Wenn Gott sagt, hey, kehr um, dann heißt es ja, Mensch, schau mal zu der anderen Seite und streb mal das Ziel an, was ich dir zeige. Das muss man tun, sonst wird man dieses Ziel eben niemals erreichen können und nie erfahren, was Gott für uns hat. Dann sind wir oft so bescheiden, dass wir uns zufrieden geben mit dem Verdienst oder der Rente, die du bekommst oder so. Dann bist du zufrieden mit deinem Gärtchen, müsste mal wieder gemäht werden und so. Aber wir sind mit dem, was wir haben, aber das Große und Ganze, dass Gott den Himmel für uns bereit hat, und Wohnungen Jesus für die, die an ihn glauben, bereit. Das ignorieren, das haben wir überhaupt nicht im Blick. Aber es wird niemand da ankommen, der nicht an Jesus glaubt. Wer Jesus glaubt, der ist gerettet. Aber alle anderen, die haben Gott nicht gewollt. Und Gott drängt sich, wie gesagt, niemandem auf. Und wer hier in diesem Leben entscheidet, ohne Gott leben zu wollen, diese Entscheidung akzeptiert Gott eine Ewigkeit lang. Und deswegen bist du eingeladen, eben zu Jesus und damit zum Leben zu kommen. Und es werden sich dir Horizonte aufgehen und eröffnen, die du nie für möglich gehalten hast. Umkehr heißt, dich von deinem alten Leben ohne Jesus abzuwenden und Sünde zuzugeben, bei Jesus deine Sünden abzugeben und ihm dann gehorsam zu sein. Zum Schluss ziehen Sie nicht den Schluss, es ist eben nicht jeder auserwählt, es liegt daran, welcher Typ man ist. Ich bin nicht so eine Silke oder so eine Gerlinde, also hab nicht so die Voraussetzungen und so. Es geht in diesem Gleichnis nicht um bestimmte Typen oder Klassen von Menschen. Vielmehr hat jeder Einzelne dieses vierfache Ackerfeld in sich. Und deswegen fragen Sie sich bitte heute Abend, welchen Vögeln opfern Sie das Reden Gottes in Ihnen? Oder welcher Oberflächlichkeit oder welchen Disteln? Scheuchen Sie die Vögel weg, dass es nicht mehr stört und dass sie sich drauf besinnen können. Reißen Sie die Dornen aus und seien Sie ein guter Ackerboden. Halten Sie dem Wort still. Und so kommt es dann zu Früchten des Glaubens, zu denen wir eigentlich als Menschen Gottes berufen sind. Einmal werden wir alle dem Sämann gegenüberstehen. Und dann werden wir sehen, wie viel Saat in uns aufgegangen ist und Frucht gebracht hat. Und vor allem, wie gut das Saatgut war, das Gott in uns eingelegt hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus selbst. Es ist ja nicht nur das Wort, sondern die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist ja Jesus selber, der in diese Welt hineinkam. Er, der von sich sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Jesus starb für uns. Dieses Weizenkorn, Jesus starb. Wenn das nicht passiert, bleibt es allein, sagt Jesus. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Weil Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, weil er deine und meine Sünde und damit das Gericht Gottes am Kreuz getragen hat, ist der Weg für uns frei zum ewigen Leben. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Dazu laden wir in diesen Tagen im Zelt auf dem Feld ein. Und ich hoffe, Sie denken daran, wenn Sie nachher wieder über das Feld gehen, was für ein Boden bin ich? Und was hat er, Jesus, für mich getan? Denken Sie darüber nach, lassen Sie das reifen. Und wenn du das heute Abend so siehst und erkennst, er, Jesus, ist für mich gestorben, dieses Weizenkorn, und ich kann ein neuer Mensch werden, wenn ich das verinnerliche, wenn ich an Jesus glaube und ich möchte das annehmen, dann können Sie das heute Abend tun. Wir wollen wie gestern Abend das Ganze abschließen mit einem Gebet, ein Gebet, das Sie zu Ihrem eigenen Gebet machen können. Ein Gebet, in dem ich sagen möchte, danke Herr Jesus, dass du selber dieses Weizenkorn geworden bist, dass du gestorben bist, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke für dieses Evangelium, diese frohe Botschaft vom Kreuz, dass du für mich alles gut gemacht hast, dass du für mich bezahlt hast mit deinem Leben. Und ich möchte von heute an daran glauben. Und das soll meine Lebensgrundlage sein. Und ich möchte dir gehören. Mein Herz fliegt dir zu. Du sollst Mittelpunkt in meinem Herzen sein. Du sollst mein Herr sein von heute an. Ich will dir nachfolgen. Wenn Sie sinngemäß so antworten wollen auf das, was Sie heute Abend gehört haben, dann lade ich Sie ein, mitzubeten. Wir wollen jetzt miteinander aufstehen, soweit das möglich ist. Wollen wir uns vor diesem König aller Könige, vor Jesus Christus erheben. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann in einem zweiten Teil ein Gebet mit einer jeweiligen Unterbrechung, wo Sie dann Zeit haben, Satz für Satz dieses Gebet zu Ihrem Gebet zu machen und damit Jesus in Ihr Leben einzuladen, ihm Ihre Sünden zu bekennen. Herr Jesus, danke für dieses Gleichnis, das eindrücklich ist. Und wir haben vernommen, dass du es mit einer gewissen Besorgnis weitererzählt hast, weil so viele Menschen oberflächlich sind, der Same irgendwie nicht eindringen will, es diese Vögel gibt, die das Ganze wieder wegnehmen wollen oder das, was mal angefangen hat, wieder erstickt ist. Du weißt um solche, die heute Abend hier sind, wo mal was aufgekeimt ist, aber nicht mehr viel davon übrig geblieben ist, weil es einfach keinen guten Boden gefunden hat, sondern nur Steine oder eben diese Disteln es erstickt haben. Aber danke, Herr, dass es immer wieder einen Weg zurück gibt, dass du uns einlädst, dass wir Sünden bekennen und dass du uns vergeben möchtest und uns einen Neuanfang geben möchtest. Und auch heute Abend haben wir ausgestreut und ich möchte beten, Herr, dass hier Leute sind, die diesen guten Boden aufweisen und dass es eindringen kann und dass es wirklich aufgeht und Frucht bringt. Danke, dass du deine Ernte in diesen Tagen hier in Weitefeld einfahren willst. Und lass viele dabei sein. Und wenn du heute Abend dabei sein möchtest und wenn du Jesus als den Herrn in deinem Leben einladen möchtest und ihm die Ehre geben möchtest, wenn du dir deiner Sünden bewusst bist, dann bekenn sie ihm. Bekehrung heißt Sünde raus, Jesus rein. Bring deine Sünde zu Jesus unter das Kreuz jetzt im Gebet und lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Und du wirst sehen, was sich verändert. Dann kannst du jetzt mitbeten. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Ich erkenne in der Bibel, wer ich bin. Ein Sünder, der Vergebung nötig hat. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir jetzt meine Schuld und Sünde. Bitte vergib mir. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Und ich lade dich jetzt ganz bewusst ein, in mein Leben zu kommen. Nimm du das Steuerruder meines Lebens in deine Hand. Du sollst von heute an mein Herr sein. Dir will ich nachfolgen. Auf dich will ich hören. Jetzt und für alle Zeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich möchte einen Hinweis auf den Büchertisch geben. Wenn Sie heute Abend gemerkt haben, das Wort Gottes ist gar nicht so uninteressant. Und es gibt ja mehr als diese paar Verse, die wir heute Abend gelesen haben. Dann nehmen Sie sich doch eine Bibel mit, hinten auf dem Büchertisch, wenn Sie keine Bibel zu Hause haben. Oder vielleicht eine Übersetzung, wo Sie sagen, da komme ich nicht so ganz klar mit. Luther hat natürlich zu seiner Zeit die Sprache des Volkes gesprochen, aber Sprache entwickelt sich. Es gibt kommunikative Übersetzungen da hinten, die auch auf den Grundtext zurückgehen. Das ist jetzt nicht eine Übersetzung von einer Übersetzung von einer Übersetzung, wie bei Stille Post, ja, dass man sagt, da ist jetzt nicht mehr viel vom Original übrig geblieben. Da gibt es gute Übersetzungen der Bibel. Lassen Sie sich da am Büchertisch gerne beraten. Nehmen Sie sich die Bibel mit. Manche lesen nicht so besonders gerne. Es gibt auch Hörbibeln da, aus dem Leben von Jesus, von Peter Hane gelesen. Meine Frau hört das manchmal so im Haushalt und das ist gut, einfach das auch so zu hören. Es geht ja ums Hören heute Abend. Es gibt einen Bibelleseplan, Read It, sowohl das Alte als auch das Neue Testament betreffend. Ein Kollege von mir, Lothar Jung, hat die herausgegeben als eine Hilfe, wo jeden Tag so ein Bibelabschnitt angegeben ist und ein paar Fragen gestellt werden an den Text. Das hilft einem Text, ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Das einfach nochmal als Hinweis, dass Sie also Fortsetzung machen oder gleich auch sozusagen aktiv werden können, auf das Wort reagieren können, indem sie sich solche Hilfen mitnehmen. Es soll ihnen dienen. Es geht uns nicht darum, Geschäfte zu machen, sondern es soll ihnen wirklich dienen. Und wenn Sie das Gebet jetzt gerade mitgesprochen haben und wenn Sie ganze Sache mit Jesus machen wollen, wenn er Sie angesprochen hat, in seiner Liebe sie irgendwie innerlich zieht, dann gehen sie jetzt nicht nach Ende des offiziellen Teils nach draußen oder nach Hause, sondern dann teilen sie das noch jemandem mit. Die Bibel sagt mal, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt. Wir sollen das auch aussprechen, uns zu Jesus bekennen. Dazu möchte ich Sie einladen. Wir haben hier vorne so einen Stuhlkreis und jeder ist ganz herzlich eingeladen, der noch Fragen hat, der Redebedarf hat, der dieses Gebet mitgesprochen hat und sich fragt, wie soll es jetzt weitergehen, noch zurückzubleiben. Ich habe noch viel, viel Zeit und auch gestern hatten wir gute Gespräche hier am Tisch. Ganz herzliche Einladung dazu. Wenn Sie sich nicht alleine trauen, das war gestern auch so der Fall, dann fragen Sie den, der Sie mitgebracht hat, der neben mir, wie würdest du mit mir da vorne hingehen? Ja, das kann manchmal eine Hilfe sein. Aber lassen Sie so eine Chance, wie Sie sie heute Abend haben, nicht einfach so vergehen. Draußen warten die Vögel und wollen alles wieder wegnehmen, was jetzt irgendwo in Ihnen vielleicht auch so ein bisschen Herzklopfen verursacht. Und Sie, eigentlich bin ich hier gefragt. Dann nochmal heute, wenn ihr meine Stimme hört, ja, das ist wieder das Hören, nicht predige gut, sondern höre gut. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt die Bibel, dann verhärtet euer Herz nicht. Dann seid nicht so ein zu nah verschlossener Boden, sondern dann öffnet euer Herz und dann erlaube Jesus, etwas in dir zu verändern. Es ist das Beste, was dir passiert. Du kannst auch die drei Damen hier, vier mit Moderatorin, kannst da auch befragen. Vielleicht glauben sie mir das alle, was ein Hesse, gell? Das kam auch so ein bisschen abfällig rüber. Aber das sind da Leute, von euch, die haben es doch erlebt. Dann gehst du mal auf die Tatjana zu und fragst mal, wie ist es? Hast vorhin gesagt, da bräuchte ich eigentlich noch viel mehr Zeit drüber zu erzählen. Ich glaube, hoffe, dass ihr auch ein bisschen Zeit habt. Dann geh der Sache so lange nach, bis dass du zufriedenstellende Antworten auf deine Fragen bekommen hast. Gott segne dich bei dieser wesentlichen Entscheidung für Jesus Christus. Ich darf die Band nochmal nach vorne bitten.